Hallihallo allerseits, Zeit für unser Abendgebet. Ja, ihr Lieben, wir hatten heute Morgen in unserem Podcast Stabil durch den Wandel den Herrn Harari thematisiert, über den wir ein Video eingestellt haben, wo er zu sehen und zu hören ist mit seinen Originalaussagen. Er ist ja eine der mitführenden Figuren im World Economic Forum in Davos. Und er versucht, und vieles gelingt ihm wohl auch, die Welt mit zu beeinflussen nach seinen Vorstellungen. Seine Vorstellungen sind tatsächlich die, sehr spannend, dass er meint, dass tatsächlich die Menschenmasse, also die Mehrheit der Bevölkerung, sich immer nutzloser erweist und erkannt wird, dass sie sowohl wirtschaftlich nutzlos sind, als auch, wie er selber sagt, politisch machtlos. Zu einem anderen Zeitpunkt hatte er ja auch bekräftigt, dass der Mensch gar keine Seele habe und dass im Prinzip sein Gehirn dazu benutzt werden könnte, um verchippt zu werden mit Computern, mit anderen Menschenhirnen, damit man sich auf eine technisch-telepathische Weise, ohne miteinander zu sprechen, austauschen kann, Gedanken lesen kann, auf Chip-Ebene sozusagen. Ja, und spannend ist, was er in diesem Video, das wir heute eingestellt haben, noch alles so sagt, denn er sagt, es sei besser, dass die Macht der Maschinen die Welt übernehme, also die Roboter, die Chips, weil der Mensch an sich sehr makelbehaftet sei. Ja, und das stimmt sogar, dass der Mensch nicht so ist, wie er sein soll. Aber wenn es dafür oder dagegen Maßnahmen erfordert, ist die Frage, wer ist derjenige, der diese Maßnahmen über die Menschheit verhängen kann und als einzige Instanz darf? Und damit sind wir natürlich beim Schöpfer, bei Gott. Er ist der Schöpfer, der uns Menschen, die Natur, die Tiere, die Seen, die Wasser, die Flüsse, die Berge, die Täler, die Bäume, die Pflanzen kreiert hat und diese Schöpfung geschaffen hat. Aber immer weniger wollen in diesen Endzeiten der alten Phase auf dieser Erde von Gott wissen. Also wir wissen, dass der Bundeskanzler nicht auf die Bibel geschworen hat. Also was heißt auf die Bibel? Ich möchte es anders ausdrücken. Er hat verzichtet auf den Zusatz bei seinem Amtseid, so wahr mir Gott helfe. Für mich wäre es ungefähr das Erste gewesen, was ich gesagt hätte. Denn wenn man die Hilfe Gottes bekommt, dann kann gar nichts schiefgehen hier auf der Erde. Weil wenn wir die Hilfe von Gott erwarten, dann bekommen wir sie, wenn wir dessen auch würdig sind. Das heißt, auch wir unseren Teil dazu beitragen, dass es hier auf der Erde so läuft, wie Gott es von uns erwartet. Viele Menschen aber fragen danach nicht mehr, schon lange nicht mehr. Während das ja früher gang und gäbe war, dass man überhaupt um Gnade, um gute Ernten, um gutes Wetter, um auch den Schutz gebetet und gebeten hat, bewahrt zu bleiben vor Schicksalsschlägen, wie Unwettern, wenn man Landwirtschaft hatte, aber eben auch, dass man ja hofft, dass das Haus in Ordnung bleibt, dass da keine Gewalten eingreifen können, so vieles. Man war früher gottesfürchtig. Und zwar nicht Man hatte nicht Angst vor Gott, sondern man war gottesfürchtig. Das heißt, man wusste, man fürchtete, wenn man sich nicht richtig selbst verhält, dass dann, früher hat man gesagt, die Strafe Gottes, was aber nicht richtig formuliert ist, sondern es ist dann die Wechselwirkung. Es ist das große, große Schöpfungsgesetz der Wechselwirkung. Das heißt, was ich sähe, werde ich ernten. Und deswegen haben auch die Menschen sich ganz anders verhalten. Also sie haben versucht, so zu leben, wie man glaubt, dass der Schöpfer es auch von uns verlangt. Es ist immer noch Unwissenheit dabei gewesen, bei uns allen bis heute, weswegen wir immer wieder auf diese drei Bände hinweisen, auf die Gralsbotschaft im Lichte der Wahrheit, wo die Schöpfungsgesetze so beschrieben werden, dass wir uns nicht nur hineinlesen können, sondern es wird uns logisch aufgefächert, wie wir hier zu stehen haben und zu wirken haben in dieser Welt. Und ups, da erkennt man, uiuiui, dort habe ich einen Fehler gemacht und hier auch. Das ist mir auch so gegangen und es geht mir immer wieder so, wenn ich das eine oder andere Kapitel lese, dann denke ich mir, hey, das hast du wieder vergessen. Das musst du dir näher bringen, um es umzusetzen. Und das ist die ständige Arbeit der Entwicklung, was unser Sinn auf dieser Erde überhaupt ist. Das ist der Sinn des Lebens. Entwicklung. Wir wickeln ab, was falsch ist, was falsch lief die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende in unseren verschiedenen Erdenwanderungen. Und wir wollen ablösen, um, das ist das Sehnsuchtsziel, wieder in die alte Heimat zurückkehren zu dürfen. In die Ebene im Himmel, was man auch den siebten Himmel bezeichnet, das Paradies, wo es keinen Mord und Totschlag mehr gibt, keine düsteren und dunklen Gedanken, die müssen wir hier vorher abgelegt haben, sonst geht es da gar nicht durch diese Pforte. Und da werden wir noch geprüft. Das ist bestimmt auch kein einfacher Weg. Aber hey, wenn wir das Ziel haben, gibt es nichts Schöneres. Ja, und dann kommt so einer daher, dieser arme, arme Herr Harari. Ich habe eine E-Mail bekommen von einer Leserin, jemand von euch hier aus dem Kreise. Und die hat so sinngemäß geschrieben, ja, wie leid ihr dieser Mann tut, dieser arme, kleine, traurige Mann. Und ich denke mal, da hat sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Sie schreibt, was für ein bedauernswerter kleiner Mann. Ich habe großes Mitgefühl mit Herrn Harari. Wie unglücklich muss dieser Mensch sein, wenn er das Gefühl hat, dass durch Unsterblichkeit Glückseligkeit entsteht. Das hat er nämlich auch gesagt. Und sie sagt, schreibt weiter, diese Woche habe ich einer lieben Freundin gesagt, wie dankbar ich bin. Wären die letzten 2,5 Jahre nicht gewesen, hätte ich nicht so viel so schnell gelernt und erkannt. Ich wäre noch von Menschen umgeben, die mir nie gut getan haben. Ich bin glücklich wie selten und fühle einfach mich gut. Wir sind hier, um zu lernen, um füreinander zu sorgen. Und dann schreibt sie nochmal, ich habe großes Mitgefühl mit diesem traurigen kleinen Mann. Schauen Sie sich ihn gut an. Seine Mundwinkel gehen nach unten. Seine Augen sprechen nicht. Wer will denn ewig leben? Nur der, der Angst hat vor dem, was danach kommt. Schöne Worte, wie ich finde, und vor allem trotzdem in Respekt und Distanz zu diesem Herrn, der also eben auch sagt, sie sind auf dem Weg, das ewige Leben für den Menschen zu entwickeln. Ich muss ganz ehrlich sein, ich möchte irdisch auf keinen Fall ewig leben. Geistig? Ja, sehr gerne. Denn das Paradies zum Beispiel ist der Ort des ewigen Lebens und der ewigen Freude, weil dort eben nur alles herrschen kann, was hell und licht und schön ist, voller Glück, voller Liebe und Reinheit. Ja, und deswegen ist Herr Harari tatsächlich zu bemitleiden, weil er ja diese seelische Existenz, den Geist des Menschen ablehnt. Er sagt, es gibt's gar nicht. Aber er zählt sich zu dieser selbsternannten Elite. Und diese Elite, die versucht sich jetzt mit aller Macht auf den Thron zu hieven. Und ja, er sagt, wir sind ernsthaft dabei. Diese Worte sagt er übrigens in einer Kirche, wo er interviewt wird. Und er sagt doch, schauen Sie sich an hier die Kirche, die Wände sind voll von Beschreibungen, was Gott alles tun kann. Und jetzt sind wir ernsthaft dabei, diese traditionellen göttlichen Fähigkeiten und Eigenschaften für uns selbst zu erwerben. Ob es darum geht, den Tod zu überwinden, Unsterblichkeit zu erlangen, oder ob es darum geht, die Fähigkeit zu erlangen, Leben zu erschaffen und nach unseren Wünschen zu gestalten. Und dann sagt er weiter, in der Bibel, im Buch Genesis, ist das Erste, was Gott tut, Tiere, Pflanzen und Menschen nach seinen Wünschen zu erschaffen. Wir versuchen nun, diese göttliche Fähigkeit für uns zu gewinnen. Merkt ihr das? Das ist tatsächlich eine Hybris, wie man sie sich überhaupt nicht schlimmer vorstellen kann. Und in der Tat, also so etwas zu denken oder sogar öffentlich zu verkünden, qua eines Amtes in einem World Economic Forum. Also dazu gehört schon eine ganze Menge Eigendünkel und Egoismus, würde ich sagen. Es gibt bestimmt noch ein paar treffendere Begriffe aus der Psychologie dafür. Hans-Joachim Marz, der hätte bestimmt einige Erläuterungen. Und da ist mir aus dem Neuen Testament eingefallen, der gute alte Paulus, der Apostel, einer meiner absoluten Lieblingsapostel, weil er ja ein bisschen vergleichbar mit mir, aber wirklich, ich möchte mich mit Paulus nicht vergleichen, aber was so eine Wende im Leben angeht, sehr ähnlich. Denn Paulus war ja der Christenverfolger. Er hat ja alle gehasst, die Jesus erkannt hatten als Gottes Sohn. Damals also, Paulus hat ja in der Zeit gelebt, als Christus auf der Erde war. Und er gehörte zu den schlimmsten Verfolgern. Hat alle ermordet, die ihm zwischen die Finger kamen. Und dann hatte er ein Erlebnis, denn seine Energie, seine Kräfte, die wollte vielleicht das Licht nutzen, um sie für das Gute einzusetzen. Ja, und er hatte auf dem Weg nach Damaskus, wo er wieder einige Ziele im Auge hatte, christliche Ziele, die also ausgehoben werden mussten. Und da hatte er dann ein Erlebnis, dass er plötzlich nicht mehr sehen konnte, 3 Tage lang blind war und eine Stimme fragte ihn sinngemäß, Saulus, hieß er ja damals noch, Saulus, warum verfolgst du mich? Ja, und da kam diese Umkehr. Und das Vergleichbare zu mir ist, ich habe immer an Gott geglaubt, ich war immer auf diesem Weg. Aber ich war auch in einem System verhaftet, das falsch war und habe tatsächlich durch diese 3 Bände im Lichte der Wahrheit, als ich die in die Hände bekommen habe und die Gottesgesetze, die Schöpfungsgesetze erlernen durfte, da war mir sehr schnell klar, aus dem System muss ich so schnell wie möglich raus, weil ich in der Verantwortung stehe, und dieser nicht gerecht werden kann, wenn ich zum Beispiel Nachrichten verkünde, von denen ich innerlich oft nicht glaube, dass sie stimmen könnten, dass vielleicht sogar das Gegenteil richtig ist. Und tja, der Nachrichtenüberbringer wird von den Menschen durchaus ernst genommen. Ich wurde damals auch ernst genommen und deswegen habe ich gesagt, okay, ich war in diesen Themen Mutter-Kind-Bindung, das war mein Kernthema damals, wie heute auch. Und ich stellte fest, niemand berichtet wirklich darüber, so wie es die Naturgesetze erfordern. Mutter und Kind gehören zusammen, das Kind möge gestillt werden, die Frau solle alle Unterstützung von dem gesamten Umfeld bekommen. Und ich stellte fest, es war das Gegenteil der Fall. Sie wurde blockiert und boykottiert, bekam kein Geld vom Staat, wenn sie zu Hause blieb. Hingegen, wenn sie ihr Kind weggab, da wurde der Krippenplatz bezahlt. Und so weiter. Und deswegen, ich hatte den Schöpfer noch machtvoller erkannt durch seine so schlüssigen, logischen Naturgesetze. Und habe halt, solange es ging, meinen Namen, der sehr bekannt war damals, genutzt, um diese Botschaft in die Welt zu bringen. Immer wissend, die kegeln dich irgendwann raus, was sie auch gemacht haben. Aber diese Zeit habe ich noch genutzt. Ja, und Paulus hat eben durch diese Begegnung in der Wüste vor Damaskus auch eine Erkenntnis gehabt, dass er den falschen Gesetzen dient und hat auf der Stelle sozusagen innerlich kehrt gemacht und war von dort an der Paulus und eben nicht mehr Saulus. Er hat sich auch einen anderen Namen gegeben und hat das Christentum, hat Jesus verkündet, hat Gott verkündet, hat rastlos gearbeitet bis zu seinem Ende. Die berühmten Korintherbriefe, die berühmten Römerbriefe, die Briefe an seinen Sohn Timotheus, so viele Dokumente, die heute noch in der Bibel zu finden sind, wo er immer nur sagt, der Tag des jüngsten Gerichtes wird kommen. Damals hat er das schon gesagt. Bereitet euch darauf vor. Werdet innerlich rein, werdet sauber, löst euch von allem Falschen. Macht, tut, damit ihr den richtigen Weg findet. Er hat gewarnt, er hat gemahnt und seine Worte sind so deutlich gewesen, dass sie bis heute in dieser Schöpfung stehen. Und er hat es so ernst gemeint. Und ich möchte euch ein paar Zeilen von ihm vorlesen. Das sind Worte gewesen, die er aus dem Gefängnis geschrieben hat an seinen Sohn Timotheus. Und da heißt es, über die Gefahren der letzten Tage dieser alten Zeit, bevor der Wechsel in die neue Zeit kommt. Also, außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen. Ihre Freunde werden sie verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie werden so tun, als seien sie fromm, doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Von solchen halte dich fern. Ja, und jeder spürt, dass wir genau in dieser Zeit jetzt sind, dass wir unsere eigene innere Richtschnur immer nach oben Richtung Gesetze auszurichten haben, dass wir auch selbst alles tun sollen und dürfen, um durch dieses Nadelöhr unbeschadet hindurchzukommen. Und der Paulus hat ja auch die Briefe an die Epheser geschickt. Auch da geht es viel um diese Zeit. Und er sagt, er spricht über das neue Leben. Und er sagt, wie sah euer Leben früher aus? Das schreibt er in Epheser 1. Ihr wart Gott ungehorsam, wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen unserer alten Natur nachgegeben. Und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt. Und wenn man diese Worte hört, weiß man auch, es ist auch ein Geschenk und eine Gnade, wenn wir Gott erkennen dürfen, seine Macht, seine ewige Macht, seine unerschöpfliche Kraft. Und dann sagt Paulus, darum fordere ich euch im Namen des Herrn eindringlich auf, lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Ihr Gewissen ist abgestumpft. Deshalb leben sie ihre Leidenschaften aus. Sie sind zügellos und in ihrer Habgier unersättlich. Aber ihr habt gelernt, dass ein solches Leben mit Gott nicht zu tun hat. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren niederen Leidenschaften, die euch in die Irre führen, euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Und dann sagt er auch, wie wir das machen sollen. Und damit ist er in den 10 Geboten, damit ist er in den Gesetzen, die Christus uns im Vaterunser unter anderem gebracht hat. Und er sagt, jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Wer bisher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch noch Notleidenden helfen kann. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein. Eine Wohltat für alle. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürge dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere, vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat.